zwischen dem Alter von 16 und 20 Jahren hatte ich mit schwerer, angstbedingter Schlaflosigkeit zu kämpfen. Es wurde so schlimm, dass ich manchmal halluzinierte, also verschrieb mir mein Therapeut schließlich Schlafmittel. Ich nahm diese und schlief dann 9 Stunden am Stück. Ich träumte nicht einmal. Eines Nachts vergaß ich, die Medikamente zu nehmen, schaffte es aber irgendwie trotzdem einzuschlafen. Es war selten, aber nicht unmöglich, dass das passierte. Wie es meistens der Fall war, wenn ich es schaffte, ohne Hilfe einzuschlafen, wachte ich nach vielleicht 2 Stunden auf und fühlte mich vollkommen wach. Wieder einzuschlafen war nun ein ferner Traum. Ich lag einfach eine Weile im Dunkeln, hörte die normalen Geräusche des Hauses mitten in der Nacht und dachte über alles und nichts nach. Ich wusste, dass ich, sobald die Sonne aufging, plötzlich müde werden würde und mein Geist aufhören würde, mir Dinge zum Sorgen zu geben. So war es immer. Ich bin mir nicht sicher, wann mir bewusst wurde, dass ich nicht alleine war, aber ich weiß, dass ich das Gefühl zunächst als ein weiteres Stresssymptom abtat. Meine Mutter war bei ihrem Freund, also war ich alleine zu Hause. Und ohne Medikamente hätte ich gehört, wenn jemand eingebrochen wäre und wäre sofort wach geworden. Oder so dachte ich. Das Gefühl konnte ich jedoch nicht abschütteln. Mein Zimmer war extrem dunkel. So dunkel, dass ich meine Hand vor meinem Gesicht halten konnte und meine Finger nicht sehen konnte. Aber ich war sicher, plötzlich ein weißes Gesicht über mir zu sehen. In einer Panikreaktion schlug ich nach der Luft über mir und rief: "Verschwinde!" Da war niemand über mir, aber die Tür meines Zimmers öffnete sich, schlug zu und ich hörte Schritte die Treppe hinunterlaufen. Ich setzte mich im Bett auf und schaltete das Licht an. Mein Zimmer sah normal aus und das Haus war jetzt still. Hatte ich es mir eingebildet? Hatte ich doch geträumt? Ich stand aus dem Bett und öffnete die Zimmertür. Ich rief: "Hallo?" Ohne Reaktion. Ich schloss meine Zimmertür wieder und begann, mein schweres Bücherregal vor die Tür zu schieben. Ich hatte mein Handy im Wohnzimmer zum Laden gelassen. Eine Gewohnheit, die ich mir noch von der Zeit bewahrt hatte, als ich versuchte herauszufinden, wie ich die Schlaflosigkeit selbst stoppen konnte. Also konnte ich nicht die Polizei oder irgendjemanden von oben anrufen, aber ich wollte auch nicht nach unten gehen. Ich hatte keine Tür gehört, die sich öffnete oder schloss, nachdem der Eindringling die Treppe hinuntergelaufen war. Er musste noch im Flur sein. Nachdem mein Bücherregal vor der Tür stand, entschied ich, dass es wahrscheinlich niemanden stoppen würde, der wirklich hereinkommen wollte, aber es würde sie verlangsamen. Ich öffnete, mein Fenster vollständig, das zum Dach führte. Ich dachte, wenn jemand versuchte, in mein Zimmer zu kommen, könnte ich auf das Dach klettern und zum Nachbarhaus gehen, obwohl ich nicht begeistert war, es zu versuchen, weil ich, wie ich mich kannte, einfach herunterfallen würde. Ich blieb stundenlang in meinem Zimmer und lauschte allen möglichen Geräuschen. Nichts passierte. Gegen 7 Uhr morgens überredete ich mich, dass das alles eine Art seltsamer Albtraum gewesen war, und schob mein Bücherregal wieder von der Tür. Ich würde nach unten gehen und meine Mutter anrufen, damit sie nach Hause kommt, nur für den Fall. Es wurde bereits hell zu dieser Zeit. Ich rannte die Treppe hinunter und ins Wohnzimmer, ohne mich umzusehen, immer noch ängstlich. Ich wollte nicht wieder in den Flur gehen, also rief ich meine Mutter sofort an. Sie war genervt, dass ich sie so früh geweckt hatte, versprach aber, in etwa 1 Stunde zu Hause zu sein. Ich blieb im Wohnzimmer und schaute fern, und aus der Stunde wurden etwa 1,5, bis ich die Haustür hörte und danach das Schreien meiner Mutter. Ich rannte zu ihr. Sie stand im Flur an der Haustür, völlig erschüttert. Offenbar war ein Mann direkt hinter der Tür gestanden, als sie öffnete, und war an ihr vorbeigerannt und aus dem Haus. Er war groß, dünn wie ein Skelett, mit langen, ungepflegten Haaren und einem Bart. Ich hatte seit dem ersten Geräusch, als er die Treppe hinunterging, nichts mehr gehört. Also muss er die ganze Zeit dort gestanden haben und auf eine Gelegenheit gewartet haben, zu gehen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ihn dort entdeckt hätte. Ich war einfach an ihm vorbeigelaufen, ohne ihn zu sehen. Wir riefen die Polizei und sie durchsuchten unser Haus. Sie fanden keine Anzeichen für einen Einbruch, aber sie entdeckten Lebenszeichen im Kriechkeller in meinem Zimmer. Es gibt einen Teil, bei dem man die Wand öffnen kann, um Dinge zu verstauen. Ich hatte es nie benutzt, noch nie geöffnet, aber anscheinend konnte man es von beiden Seiten tun. Der Mann hatte diese Gelegenheit genutzt. Die Polizei fand Notizen, Bilder und sogar einige Kleider, die ich verloren hatte. Die Notizen waren hastig hingekritzelt und schienen zu dokumentieren, wann ich meine Medikamente nahm und wie lange es dauern würde, bis ich so tief schlief, dass ich nichts mitbekommen würde und wie lange die Wirkung anhielt. Sie waren auch eine Art Tagebuch. Sie ist heute schneller eingeschlafen. Sie ist heute früher aufgewacht. Sie ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Sie ist mitten in der Nacht aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Ich erinnere mich nicht, jemals so etwas getan zu haben, aber es gab Beweise dafür. Die Bilder waren alle von mir. Es gab welche, auf denen ich schlief, aber die unheimlichsten waren die, auf denen ich scheinbar wach war. Ich muss in der Tat mitten in der Nacht aufgestanden sein, um zur Toilette zu gehen, war aber so benommen, dass ich nicht einmal bemerkt habe, dass er da war und mir folgte. Ich brauche keine Medikamente mehr, um zu schlafen. Jahre der Therapie haben geholfen und bin inzwischen mit meinem Freund zusammengezogen. Trotzdem überprüfe ich immer alle möglichen Orte, bevor ich ins Bett gehe, und weigere mich zu schlafen, wenn ich alleine zu Hause bin. Sie haben den Mann nie gefasst. Er ist immer noch da draußen und es macht mir Angst. Ich wurde 2008 18 Jahre alt und an meinem Geburtstag, aus Gründen, mit denen ich dich nicht langweilen möchte, packte ich meine Sachen und zog aus. 4 Jahre lang lebte ich in meinem Auto, arbeitete von 6 bis 2 als Barista und von 4 bis 10 als Koch. Mein Plan war, so lange zu arbeiten, bis ich genug Geld für eine eigene Wohnung hatte, um dann entweder aufs College zu gehen oder einen stabileren Job zu finden. Rückblickend weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe, aber mit 22 hatte ich eine anständige Summe Geld gespart und begann, nach einem halbpermanenten Wohnort zu suchen. Ich lebte zu der Zeit in Los Angeles und obwohl die Immobilienpreise nicht so hoch waren wie heute, war es immer noch ein teures Gebiet. Nach monatelangem Nachfragen kam ich mit Anders in Kontakt, einem älteren Mann, der ein Haus mit 2 Schlafzimmern und einem Badezimmer in North Hollywood für weit unter dem Marktpreis vermietete. Der Haken, denn es gibt immer einen Haken, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, war, dass das Haus sehr schlecht gepflegt war. Es war ein Jahr lang unbewohnt gewesen und würde einiges an Pflege benötigen, bevor die meisten Menschen dort bequem wohnen könnten. Ich jedoch hatte 4 Jahre lang im Auto gelebt. Solange der Ort fließend Wasser hatte, war es für mich ein Upgrade. Ich zog im Herbst 2012 in das Haus. Anders zeigte mir vorher noch das Gebäude. Er war ein kleiner, fröhlicher alter Mann, gutmütig, aber wie soll ich das sagen? Vielleicht nicht mehr ganz so fokussiert aufgrund seines Alters. Irgendwann während der Besichtigung zeigte er mir das Badezimmer, dann das Hauptschlafzimmer, dann wieder das Badezimmer, dann wieder das Hauptschlafzimmer. Er war gerade dabei, ein drittes Mal ins Badezimmer zu gehen, als ich ihn sanft den Flur entlang führte. Das Haus selbst war bewohnbar, aber abgewohnt. Dimme Beleuchtung von veralteten Leuchten warf lange Schatten auf abblätterndes Tapetenpapier. Die Decke in vielen Räumen Saint-Dorin war von vergangenen Lecks verfärbt. Der Wasserhahn in der Küchenspüle war kaputt, die Badewanne war stark abgesplittert und einige der Schrankgriffe fielen mir in die Hand. Es war ein heruntergekommenes Haus in einer Nachbarschaft, die eher für vergitterte Fenster bekannt war, aber trotzdem war es mein Zuhause. Ich grinste von Ohr zu Ohr, als Anders mir die Schlüssel übergab. »Es ist ein gutes Haus mit guten Knochen. Du kümmerst dich jetzt darum«, sagte er, was ich ironisch fand. Bevor er ging, hielt er an der Eingangstür inne, legte eine Hand ans Kinn und schaute hinter mir ins Haus. Ich versuchte, seinem Blick zu folgen, konnte aber nicht herausfinden, was er ansah. »Alles in Ordnung?« »Ja, nur dass etwas im Badezimmer anders aussieht, obwohl ich nicht sagen kann, was. Ach, es ist ein gutes Haus mit guten Knochen. Du kümmerst dich jetzt darum.« Und damit nickte er und ließ mich mit meinem Auspacken allein. Ich hatte nicht realisiert, wie sehr ich das Leben in einem Haus vermisst hatte. Es war mir egal, wie heruntergekommen der Ort war, allein ein zugängliches Badezimmer und eine volle Matratze zum Schlafen zu haben, ließ mich wie einen König fühlen. Nachdem ich ein paar Tage damit verbracht hatte, den Ort sauber zu machen, lud ich meine Schwester und ihren Verlobten zum Abendessen ein. Es klingt wahrscheinlich dumm, aber die neu gewonnene Fähigkeit, Gäste zu empfangen, machte mich stolz. Im Handumdrehen hatte ich mich in meinem neuen Zuhause gemütlich eingerichtet. An diesem Abend, nachdem ich mich von meinen Gästen verabschiedet hatte, nahm ich eine Dusche. Das Badezimmer hatte keinen traditionellen Spiegel über dem Waschbecken. Stattdessen war ein breiter Ganzkörperspiegel an der Wand links vom Waschtisch montiert. Als ich aus der Dusche trat und mich zum Spiegel beugte, um den Nebel abzuwischen, bemerkte ich etwas Seltsames. In der Kondensation, genau auf Augenhöhe, stand das Wort He. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Irgendwie schienen die Buchstaben absichtlich geschrieben zu sein. Es war schwer, das einfach als den Weg abzutun, wie sich der Dampf abgesetzt hatte. Meine Schwester war kurz vor ihrer Abfahrt im Badezimmer gewesen. Vielleicht hatte sie das Wort mit ihrem Finger auf den Spiegel geschrieben und der Dampf hatte die Buchstaben erst nach meiner Dusche sichtbar gemacht. Ich wollte ihr fast eine Nachricht darüber schicken, aber die Nachricht schien lächerlich, als ich sie tippte. Paranoid sogar. Ich wischte den Spiegel ab und ging dann ins Bett und bald vergaß ich es ganz. In der folgenden Woche erhielt ich eine Beförderung bei einem meiner Jobs. Und obwohl ich für das zusätzliche Einkommen dankbar war, bedeutete meine neue Position längere Arbeitstage. Zudem merkte ich, dass einige der Hausreparaturen über meine Fähigkeiten hinausgingen, also begann ich, einige Arbeiten an Handwerker auszulagern. Es war nervig, nur nachts das Haus für mich zu haben, aber ich hatte mit meinem vollen Zeitplan keine andere Wahl. Alles lief im Allgemeinen reibungslos, aber ab und zu, mitten in der Nacht, wurde ich von einem Geräusch geweckt, das ich nicht genau einordnen konnte. Als ich das nächste Mal etwas auf meinem Spiegel bemerkte, lebte ich bereits einen Monat in dem Haus. Das zweite Mal war ähnlich wie das erste. Ich kam nach der Arbeit nach Hause und nahm eine Dusche. Als ich den Duschvorhang beiseite schob, sah ich auf dem Spiegel, geschrieben in der Kondensation, die Worte »Staying long?« Zwei Buchstaben könnte man vielleicht als Zufall abtun, aber zwei Worte? Eine ganze Frage? Das war kein Zufall. Jemand war in meinem Badezimmer gewesen, und das kürzlich. Ich hatte ständig Handwerker im Haus, also könnte einer von ihnen die Nachricht geschrieben haben. Aber warum? Ich zog mich an und legte die Hand auf den Türgriff des Badezimmers, gerade dabei, in mein Schlafzimmer zurückzugehen, als mir einfiel, dass derjenige, der die Nachricht geschrieben hatte, vielleicht noch da war. Langsam öffnete ich die Tür einen Spalt, schaute den dunklen Flur in die eine Richtung, dann in die andere. Ich lauschte sehr aufmerksam, aber hörte nichts. Ich ging durch mein Haus, was nicht lange dauerte, da es klein war, und schaute nach, ob irgendetwas nicht stimmte. Alle meine Türen waren verschlossen, alle meine Fenster waren zu. Und keiner meiner persönlichen Gegenstände war gestört worden. Wenn jemand in mein Haus eingebrochen war, war er längst verschwunden, als ich nachschaute. Diese zweite Nachricht setzte mir tagelang zu. Ich überprüfte dreifach, dass meine Fenster und Türen jede Nacht verschlossen waren. Ich schaute in jeden möglichen Versteckort, von denen es in meinem kleinen Haus nur wenige gab, nachdem ich von der Arbeit nach Hause kam und bevor ich ins Bett ging. Und doch, obwohl ich sicher war, dass mein Haus sicher war, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Ein Monat verging ohne Vorfall. Ich hatte fast wieder angefangen, mich in meiner neuen Unterkunft zu Hause zu fühlen, als ich eines Freitagsmorgens kurz nach 3 Uhr aufwachte. Ich konnte sofort nicht sagen, was mich geweckt hatte. Oft setzte sich das Haus nachts, knarrte und stöhnte auf eine Weise, die es lebendig klingen ließ. Aber in diesem letzten Moment war das Haus still. Erst als ich meinen Kopf zur Seite drehte, bemerkte ich, dass meine Schlafzimmertür, von der ich sicher war, dass ich sie geschlossen hatte, weit offen stand. Ich starrte den Flur hinunter und hatte das Gefühl, in ein schwarzes Loch zu blicken. Die Dunkelheit war abgrundtief. Ich wartete darauf, dass sich meine Augen anpassten, darauf, dass sie die vertrauten Formen meines Zuhauses erkannten, aber sie taten es nicht. Ich konnte nichts sehen, also warum hatte ich das Gefühl, dass mich etwas sehen konnte? Als ob etwas im Haus war, nur wenige Schritte hinter der Schwelle zu meinem Schlafzimmer. Es beobachtete mich. wartete. Irgendwie fand ich den Mut, aus meinem Bett zu steigen und auf die Tür zuzugehen. Als ich den Griff erreichte, packte ich ihn und schlug die Tür zu. Ich untersuchte nicht weiter, steckte nicht einmal meinen Kopf hinaus, um einen näheren Blick zu werfen. Meine Schlafzimmertür hatte kein Schloss, keine der Türen hatte eines, außer der Badezimmertür, also schob ich mein Bücherregal vor die Tür. Es war ein kleines Bücherregal und ein Eindringling könnte die Tür wahrscheinlich trotzdem aufbrechen, wenn er wollte, aber nicht bevor der Lärm mich alarmierte. Als der Morgen kam und ich das Haus für die Arbeit verlassen musste, überlegte ich tatsächlich, durch das Fenster aus dem Haus zu gehen. Ich war fast zu spät, als ich den Mut fand, das Haus vor dem Verlassen nach Unregelmäßigkeiten zu durchsuchen. Wie immer fand ich nichts Auffälliges. Nach der Arbeit, als ich widerwillig für die Nacht nach Hause zurückkehrte, aß ich schnell zu Abend und sprang in die Dusche. Ich erinnere mich, wie ich lange in der Badewanne stand und über meine Lage nachdachte. Ich hatte Horrorgeschichten über Menschen gehört, die heimlich in den Häusern anderer lebten. Vielleicht war ich ein Opfer eines Frocks geworden, ohne es zu wissen. Aber wenn das der Fall war, wo zum Teufel waren sie dann? Es gab keinen Platz zum Verstecken in diesem winzigen Haus. Ich hatte den Ort mittlerweile mehrmals auf den Kopf gestellt, jeden Schrank und jeden Kleiderschrank überprüft. Das Innere des Hauses konnte nicht über den Kriechkeller betreten werden und die Lüftungsschächte waren zu klein, als dass ein Mensch da durchpassen würde. Plötzlich hörte ich ein Klicken, so klein, dass ich es fast übersehen hätte. Ich riss den Duschvorhang zur Seite und packte die Shampooflasche, als würde ich einen Eindringling damit zu Tode schlagen wollen. Wie erwartet war niemand im Raum, aber eine neue Nachricht stand auf dem Spiegel. Diese war fett gedruckt und die bisher am leichtesten zu lesende der Nachrichten, die ich bisher erhalten hatte. Sie war 3 Wörter lang. Ich sehe dich. Eine furchtbare Mischung aus Angst, Verwirrung und Wut ließ mein Magen verkrampfen. Letztlich setzte sich das Gefühl der Wut durch. Hastig trocknete ich mich ab und zog mir schnell Kleidung an, schnappte mir mein Handy, das auf dem Badezimmerregal lag. Ich wählte Anders Nummer und starrte auf diesen verdammten Spiegel, während ich hörte, wie das Telefon immer wieder klingelte. Ich hatte schon gedacht, es sei zu spät, damit er noch wach war, als er plötzlich abnahm. Er begann mich zu fragen, wie es mir in meiner neuen Unterkunft erging, aber ich schnitt ihm das Wort ab. Ich brauche, dass du mir sagst, ob es irgendeinen Weg gibt, wie eine Person ins Haus kommen könnte, sagte ich. Jede Nacht überprüfe ich jedes Fenster und jede Tür. Ich überprüfe jeden Schrank, Kleiderschrank und jedes Regal. Und trotzdem ist immer wieder etwas seltsam. Du musst mir sagen, ob es einen Zugangspunkt gibt, von dem ich nichts weiß. Anders schien nicht ganz zu verstehen, was ich fragte. Was? Was kommt rein? Lass es mich wissen, wenn du Probleme mit Ratten hast. Mein letzter Mieter vor dir hatte manchmal Probleme mit Ratten. Ja, klar, ich habe Ratten. Aber abgesehen von den Türen und Fenstern, wie könnten sie sonst hereinkommen? Nun, es gibt natürlich die Lüftungsschächte und es gab einmal einen Schornstein, aber den haben wir vor langer Zeit zugemacht. Und es gibt natürlich auch den Kriechkeller, obwohl du da unten sicher schon nachgeschaut hast. Obwohl ich wusste, dass das Haus einen Kriechkeller hatte, hatte ich nie wirklich einen Grund, ihn zu untersuchen. Ich konnte den Eingang nie finden, selbst nachdem ich den gesamten Teppich im Haus herausgerissen hatte. Wahrscheinlich war über die Zugangstür Parkett verlegt worden, was es zu einem eher unwahrscheinlichen Zugangspunkt für einen Eindringling machte. Wie komme ich in den Kriechkeller? Ja, du solltest mal einen Blick in den Kriechkeller werfen. Ich verhinderte nur mit Mühe, dass ich das Telefon auf die Theke schleuderte. Ich plane das. Wo finde ich den Eingang? Das wird im Boden des Badezimmerschranks sein. Ich sah mich im Raum um. Sicherlich hatte ich ihn missverstanden. Entweder das, oder er war wieder verwirrt. Was? Ich weiß, es ist ein seltsamer Ort dafür, aber es ist nur deshalb dort, weil dieser Raum nicht immer ein Badezimmer war. Das Badezimmer hat keinen Schrank. Doch, hat es. Direkt links vom Waschbecken. Ich sah in den Spiegel, in diesen langen, übergroßen Spiegel. Ich hatte es immer seltsam gefunden, dass ein Badezimmer dieser Größe einen bodenlangen Spiegel hatte. Was hatte Anders gesagt, als er das erste Mal da war? Dass etwas im Badezimmer anders aussah? Ich stellte mein Telefon neben das Waschbecken und trat nahe an das Glas. Ich verbrachte einige Minuten damit, am Rahmen zu tasten, auf der Suche nach einem Riegel. Dann ergriff ich einen Teil der rechten Seite des Rahmens mit beiden Händen. Nach einem kräftigen Ruck schwang der Spiegel wie eine Tür auf und gab einen großen, begehbaren Schrank frei. Anders sagte etwas am anderen Ende der Leitung, aber ich war zu verblüfft, um zu antworten. An der Rückseite des Schrankes war ein quadratisches Loch, von dem ich annahm, dass es hinunter zum Kriechraum unter dem Haus führte. Der Boden des Schrankes war mit allerlei Müll bedeckt, schmutzige Bettlaken, Fastfood-Verpackungen, Bierdosen und, wie mir auffiel, einige meiner eigenen Sachen. Kleine Dinge, die ich für verloren gehalten hatte. Ein Socken, eine Zahnbürste, ein Kamm und ein kleines gerahmtes Foto von mir, meiner Schwester und unserem alten Familienhund. Ich hockte mich hin, um das Foto aufzuheben, das in der Türöffnung stand, während ich mein jüngeres, lächelndes Ich betrachtete. Ich hörte, wie anders mein Anta dann Nanya Telefon sagte, aber die Stimme klang überhaupt nicht wie die von Anders. Sie war zu tief, zu klar, zu nah. Als ich aufblickte, lugte ein Mann aus dem Loch im Boden hervor. Er lächelte mich an, seine Augen weit aufgerissen und die Pupillen geweitet, sein Lächeln so breit, dass es schmerzhaft aussah, und sein Haar war lang und verfilzt. Er war nur vom Hals aufwärts sichtbar, und das grelle Licht ließ es so aussehen, als ob ein abgetrenntes Kopf mir vom hinteren Teil des Schrankes entgegengrinste. Voller Entsetzen stand ich auf und rannte. Ich hörte erst auf zu laufen, als ich mein Auto erreichte, das ich sofort zu dem Haus meiner Schwester fuhr. Am nächsten Tag fuhr ich zur Polizeiwache, um einen Bericht zu erstatten. Ein Polizist traf mich am Haus, um die Szene zu überprüfen, und ich zeigte ihm den versteckten Schrank, der tatsächlich einen Eingang zum Kriechraum hatte. Mein bester Verdacht war, dass der Eindringling über die kleine Tür an der Seite meines Hauses in den Kriechraum gelangte. Wahrscheinlich hatte er während des Jahres, in dem das Haus unbewohnt war, dort gehaust, und als er sah, dass es zum Verkauf vorbereitet wurde, hatte er die Schranktür so getäuscht, dass er sich ein kleines Zimmer für sich selbst behalten konnte. Warum er sich entschied zu bleiben oder warum er mir Nachrichten hinterließ, kann ich nicht sagen. Aus seinen Handlungen und dem wenigen, was ich von ihm sah, denke ich, dass es sicher ist anzunehmen, dass er nicht bei klarem Verstand war. Leider wurde der Mann nie gefunden. Soweit ich weiß, ist er immer noch in derselben Nachbarschaft. Hölle, vielleicht ist er sogar immer noch im selben Haus. Ich zog danach in einen anderen Landkreis und lebe seitdem in Studios. Der Geldgedanke, in einem großen Haus mit all diesen Zimmern, Ecken und Verstecken zu leben, versetzt mir einen Schauer. Es sind nicht nur Häuser, die mir durch den Vorfall verdorben wurden, sondern auch Spiegel. Heute, wenn ich einen Freund besuche oder in einem Hotel übernachte, muss ich immer sorgfältig die Badezimmerspiegel untersuchen. Ein Licht direkt auf ihr Gesicht scheinen und mit einem Finger gegen das Glas klopfen. Denn das schlimmste Detail des ganzen Vorfalls war, dass ich, als ich mit dem Polizisten das Badezimmer wieder betrat, in den alten Schrank trat, die Tür schloss und in den Spiegel sah. Anstatt des Rückspiegels sah ich das Gesicht des Polizisten auf der anderen Seite des Glases. Meine Mutter war auf ihrer routinemäßigen Nachtschicht im Krankenhaus und ich wusste, dass ich sie erst am nächsten Morgen sehen würde, wahrscheinlich in einem tiefen Schlaf auf ihrem Bett. Wahrscheinlich noch in ihrer Uniform. Ich machte ihr immer Frühstück, bevor ich morgens zur Schule ging, damit sie zu einer schönen Mahlzeit aufwachte. Ich benutze das Wort schön locker. Es war das Beste, was ich tun konnte, da ich 16 bin und letztes Jahr durch meinen Hauswirtschaftskurs gefallen bin. Aber meine Mutter kümmerte sich nie um das Toast, Rührei und Truthahn-Speckplatte, die ich auf ihrem Nachttisch hinterließ. Wir hatten uns gegen 10.15 Uhr verabschiedet und ich machte es mir auf dem Sofa mit meinem Hund bequem, um etwas Fernsehen zu schauen. Ich drehte das Licht über uns aus, um die Stimmung zu setzen und es immersiver zu machen. Ich hatte eine Episode von Dateline geschafft, als ich beschloss, dass ich das Erlebnis ein wenig mehr genießen könnte, wenn ich meinen Bong holte. Also ging ich nach oben und den langen, schmalen Flur entlang, der zu meinem Teil des Hauses führte. Ich war der einzige bewohnte Raum auf dieser Seite des Hauses, Die anderen Räume waren das alte Büro meines Vaters und das Gästezimmer. Obwohl dieses Zimmer seit Jahren keinen Gast mehr beherbergt hat. Seit dem Tod meines Vaters wollten meine Mutter und ich hier auch keine anderen Leute mehr aufnehmen. Stattdessen beherbergt es den Überfluss an Kram, den ich am Ende jedes Schuljahres finde. Kleidung, die ich nicht mehr will und verkaufen oder spenden möchte, Gemälde, an denen ich monatelang gearbeitet habe, aber nie aufhänge, und andere verschiedene Gegenstände, die nicht genutzt werden, aber nicht losgelassen werden können. Ich öffnete die Tür zu meinem Schlafzimmer und nahm das Stück von meinem Nachttisch. Es war fast eine Skulptur, anstatt eines kitschigen Bongs, den man sich bei einem Stoner vorstellt. Es war etwa 40 cm hoch und komplett aus diesem blauen, mundgeblasenen Glas, das die Farbe des Ozeans nach einer Reihe stürmischer Wellen widerspiegelte. Das Glas wirbelte in einer aufwärts gerichteten Bewegung zum Mundstück, was es so aussehen ließ, als ob es Wasser wäre, das in der Zeit eingefroren ist. Mein Lieblingsmerkmal dieses geschätzten Besitzes war seine Fähigkeit, im Dunkeln zu leuchten. Nachdem es eine Weile in der Sonne gelegen hatte, leuchteten Flecken im Glas nachts in einem hellen Grün. Ich ging mit ihm zurück den Flur entlang, dann die Treppe hinunter, bis ich auf dem Sofa neben meinem Hund Pepe saß. Er schlief fest, während ich anfing, das grüne, klebrige Pflanzenmaterial zu malen. Was tatsächlich der Name war. Pflanzenmaterial. Es war diese neue Sorte, die ich gerade von meinem regelmäßigen Dealer aus der nächsten Stadt gekauft hatte. Er hatte mir erzählt, dass er kürzlich eine begrenzte Menge dieses Zeugs bekommen hatte und mich fragte, ob ich einer seiner Testpersonen sein könnte, um herauszufinden, ob er mehr davon kaufen sollte. Ohne zu zögern, stimmte ich zu. Rabatt auf Gras, nur um mein Feedback zu geben. Ich wäre ein Narr, dieses Angebot nicht anzunehmen, also tat ich es. Als ich es in meiner Hand hielt, sah ich eine Vielzahl von Farben, die von seinen Kristallen reflektiert wurden. Es ist üblich, Farben wie Lila und Orange zu sehen, aber dieses Zeug hatte Rottöne, Blautöne und Rosatöne. Seltsam, dachte ich. Aber ich war mehr von Neugierde als von Misstrauen überwältigt. Also fuhr ich fort, etwas in die Schale zu legen und es mit meinem Feuerzeug festzupacken. Nach dem ersten Zug hatte ich den Geschmack von gewöhnlichem Gras, gefolgt von einer leichten Spur von Zitrus. Es war angenehm. Ich achtete besonders auf das Erlebnis, damit ich dem Dealer einen guten, detaillierten Bericht zurückgeben konnte, wie er es gebeten hatte. Etwa 15 Minuten vergingen, Dateline lief immer noch und diese spezielle Episode schien in meinem neuen, benebelten Zustand besonders interessant für mich zu sein. Die Kissen unter mir begannen sich fast an meinen Körper anzupassen. Ich hatte das Gefühl, als würde ich sinken, gleichzeitig aber so leicht wie eine Feder wiegen. Meine Augen begannen trocken zu werden, und es wurde mehr zu einer Aufgabe, sie offen zu halten, als eine natürliche Fähigkeit zu diesem Zeitpunkt. Als ich langsam begann, meine Augen hinter meinen Lidern zu bewegen, bemerkte ich, dass ich eingeschlafen war. Es musste schon eine Weile gewesen sein, denn ich fühlte mich so träge, als hätte es alle meine Kräfte beansprucht, nur um meine Augen vollständig öffnen zu können. Das Licht über dem Wohnzimmer war immer noch aus, wie ich es gelassen hatte, aber alle anderen Lichter im Erdgeschoss waren ebenfalls an. Etwas, das ich nicht getan hatte. Es war jetzt stockdunkel. Überall, außer im Umkreis des Lichts, das vom Fernseher ausstrahlte, was nicht sehr weit war. Das Zweite, was ich bemerkte, war das, was mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte und mein Herz für einen Moment zum Stillstand brachte. Ich war gelähmt. Ich war physisch nicht in der Lage, einen Teil meines Körpers zu bewegen, außer meinen Augen, den Fingerspitzen und den Zehen. Ich konnte nur leichte Zuckungen machen, aber es kostete mich so viel Kraft, dies zu tun. Da lag ich also, fast völlig gelähmt, unfähig mich zu bewegen oder um Hilfe zu schreien, während der Fernseher das Programm fortsetzte, als wäre ich immer noch ein aufmerksamer, zustimmender Zuschauer. Pepe schlief immer noch fest neben mir, selig ahnungslos, dass er nur wenige Zentimeter entfernt von seinem schlafenden kleinen Kopf die lebende Hölle erlebte. Ich versuchte, nach ihm zu greifen. Vielleicht würde er aufwachen und meinen Stress spüren und was dann, dachte ich bei mir. Was zum Teufel könnte jetzt noch passieren, das mir in dieser Situation helfen könnte? Die Antwort war nichts. Ich hatte das Gefühl, dass Keith Morrison mich jetzt verhöhnte und das Sofakissen darunter, das sich einst für mich gemacht anfühlte, war jetzt steif und kalt, als ob jeder Faden im Stoff den Kontakt zu meinem Körper ablehnte. Ich begann vernünftigerweise zu paniken. Nicht, weil die Erkenntnis meiner Situation sich einstellte, sondern weil ich ein Knarren von oben hörte. Ich kannte dieses Haus wie meine Westentasche. Es war das einzige Haus, in dem ich je gelebt hatte. Also wusste ich, dass jedes Dielenbrett sein eigenes, markantes Knarren hatte. Und dieses erkannte ich als das oben auf der Treppe. Jemand war in meinem Haus und stand oben an der Treppe, die direkt in den Raum führte, in dem ich war. Jeder weitere Knacks ließ mir die Augen tränen. Die Angst, die ich fühlte, verzerrte jedes Geräusch so, dass es sich anhörte, als könnte es das Brechen eines Rippenknochens imitieren. Das langsame Hinuntersteigen der Treppe ließ meinen Magen sich umdrehen und meinen Körper vor innerlichem Schmerz krümmen. Ich starrte auf die eine sichtbare Stufe aus meiner Position auf dem Sofa, was mich dazu brachte, rückwärts zu weichen und Sicherheit im Sofa zu suchen. Ich wollte den Eindringling nicht sehen. Die Person, die mit mir in einem so verletzlichen Zustand machen könnte, was sie wollte. Aber ich konnte meine Augen nicht von der Stufe reißen. Ich wusste, dass Gefahr näher kam, aber ich konnte nicht weggucken. Wenn jemand tun wollte, was auch immer er vorhatte, würde ich es sehen, ob ich es wirklich wollte oder nicht. Sekunden fühlten sich wie Minuten an. Mein Herz raste so schnell, dass jeder Schlag wie Momente voneinander entfernt schien. Ich war schweißnass, obwohl sich mein Körper nicht bewegen konnte. Der Ton des Fernsehers verblasste allmählich und wurde durch ein langes, durchdringendes Klingeln ersetzt. Die Quietscher der Treppe in meiner Nähe hallten, als das unidentifizierte Wesen mit seinem Gewicht auf ihnen stand. Durch das schwache Licht konnte ich eine schattige Hand erkennen, die die Wand festhielt, die meine Sicht auf die Treppe und die Person darauf blockierte. Was den Moment der Stille brach, war der schwache, gedämpfte Schrei, der aus meiner Kehle kam. Es war der einzige Ton, den ich in meinem erstarrten Zustand hervorbringen konnte. Ich war wie ein Reh im Scheinwerferlicht, das perfekte Opfer für jeden Raubtier. Es war schwer zu sagen, ob ich noch gelähmt war oder ob es die pure Angst war, die mich in diesem Moment lähmte. Die Hand hob methodisch ihre Finger und klopfte langsam jeden einzelnen von ihnen wieder herunter, wobei sie ein widerliches Trommeln erzeugte. Einmal, dann zweimal, dann dreimal schlug die einsame Hand, bevor der Rest des Körpers sich leicht erhellte, als er die letzte und endgültige Stufe erreichte. Als seine gesamte Gestalt sichtbar wurde, folgten meine weit geöffneten Augen ihr bis zu einer Höhe von etwa 8 Fuß. Es war gigantisch. Seine Arme waren genauso lang wie seine Körpergröße und das Gesicht des Wesens hatte einen Mund, der sich von Seite zu Seite spannte. Es trug einen abstoßenden Ausdruck, der nur als Lächeln beschrieben werden konnte, da es keine Zähne hatte. Nur ein riesiger Mund, der weit geöffnet war, mit blutendem Zahnfleisch, das auf meine Holzböden tropfte, was mir signalisierte, dass dies kein Produkt der Vorstellungskraft war, sondern eine echte, gefährliche Bedrohung. Und ich musste sofort handeln. Das Ding ließ mich sein abscheuliches Aussehen vollständig in mich aufnehmen, damit seine nächste Darbietung umso erschreckender war. Es produzierte eine Reihe von kehlig, abscheulichen Geräuschen, die nur als Lachen beschrieben werden konnten. Es beobachtete mich dabei, wie ich jede Menge Energie aufbrachte, um einfach zu schreien oder mich zu bewegen, und fand Vergnügen an meinem Elend. Alles, was ich tun konnte, war still zu weinen. Meine Augen liefen vor Tränen, während ich ohne zu blinzeln das Wesen anstarrte, das sich langsam wie ein Löwe auf seine verwundete Beute zubewegte. Es war jetzt nur noch wenige Fuß entfernt. Seine langen Arme hingen hinter seinen sich bewegenden Beinen und zogen immer noch über den Boden, während es mit den Fingern zu diesem albtraumhaften Schlagzeugrhythmus trommelte. Das Wesen bewegte sich langsam, nutzte meine Lähmung aus. Es wusste, dass es diese höllische Szene in die Länge ziehen musste, damit der Mord umso befriedigender für sein verdorbenes Verlangen war. In dieser kurzen Entfernung konnte ich nun sein Gesicht voll beleuchtet sehen, und es war schrecklich. Es grinste immer noch mit seinem roten Zahnfleisch, Seine kleinen Augen waren so weit aufgerissen, wie es seine Anatomie zuließ, und ihr Blick verließ meinen nie. Es hatte eine Nase, aber sie war nur ein Loch, das aussah, als wäre es von demjenigen handgebohrt worden, der dieses abscheuliche Wesen erschaffen hatte. Es war fast, als wäre es menschlich, aber der Teufel schien dieses hier vergiftet zu haben. Es war jetzt nah genug, um meine Angst zu riechen und das Glimmen der Hoffnung auf Überleben in meinen Augen verblassen zu sehen. Ich musste etwas tun, irgendetwas, das mir das Gefühl gab, dass ich wenigstens versucht hatte, um mein Leben zu kämpfen. Da sah ich es aus dem Augenwinkel. Dieser schwache grüne Schein, nur wenige Zentimeter von meiner erstarrten Hand entfernt, meine Bong. Trotz all des Chaos hatte ich sie vergessen, aber etwas in mir schrie, dass ich es wieder versuchte, mich zu bewegen. Also tat ich es. Ich konzentrierte all meine Energie darauf, meine Hand zu bewegen, um meine neu gewählte Waffe zu greifen, und durch ein Wunder, das nur durch ein Wunder entstanden war. Es funktionierte. Ich konnte sie greifen, und innerhalb von Sekunden schwang ich das dicke Glas über den Kopf des Wesens. Immer wieder. Sein Blut war nicht rot wie die Farbe, die aus seinem zahnlosen Lächeln tropfte, sondern es war dunkelschwarz. Der teerartige Schleim war überall. Ich spürte, wie er mein Gesicht traf, in meinen Mund gelangte. Ich sah, wie er die Couch, den Boden und die Wände bedeckte. Die Szene war brutal. Das einst erschreckende Wesen war jetzt zerschlagen und in unzählige Richtungen verbogen, jetzt irgendwo zwischen dem Zustand von fest und flüssig. Sein Gesicht war nicht mehr von den anderen zerstörten Teilen seines Körpers zu unterscheiden, und ich lächelte. Ich lächelte, jetzt, wo dieses Ding nicht mehr sein Lächeln hatte. Ich stand über seinem Körper, eine Mischung aus Schock, Adrenalin und morbider Freude, dass ich fast gelacht hätte, wenn es nicht mein intensives Keuchen gewesen wäre. Ich konnte nicht aufhören zu atmen, keuchend nach Luft, während ein Strom von Blut in mein Gehirn strömte. Ich wachte mit dem beruhigenden Gefühl von Bettlaken und einem Kissen unter meinem Kopf auf. Die Erleichterung, dass das alles nur ein Traum war, überflutete meinen Körper, als ich langsam die Augen öffnete und meine Glieder dehnte. Aber ich konnte nicht. Meine Arme waren daran gehindert, sich weiter als bis zu meinen Hüften zu bewegen. Das Geräusch von Metall, das aufeinander schlug, lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Handschellen um meine Handgelenke, die mit den Bettgitterstäben verbunden waren. Dann hörte ich das langsame und kontinuierliche Piepen, das zuvor im Hintergrund verborgen war, und es trat in den Vordergrund, als ich begann, meine Umgebung abzusuchen. Ich war in einem Krankenhauszimmer, immer noch bedeckt mit dieser klebrigen, metallisch riechenden Substanz, obwohl es nicht das Tiefschwarze war, das ich zuvor gesehen hatte, sondern blutrot. Die unbekannte Stimme eines Mannes holte mich zurück in die Gegenwart und aus dem Nebel. »Fräulein«, begann der Beamte in einem niedrigen, vorsichtigen Ton, »erinnern Sie sich an etwas von gestern Nacht?« Die Frage ließ mein Gesicht nach einem Moment des Nachdenkens fast beleidigt wirken. Natürlich erinnerte ich mich. Ich glaube nicht, dass ich dieses abscheuliche Lächeln jemals aus meinem Gedächtnis kratzen kann. Die immense Angst, die ich fühlte, ist immer noch da, wenn ich nur die Augen schließe. Ja. Es war das erste Mal, dass ich meine eigene Stimme seit Stunden hörte. Da war dieses Ding. Der Beamte warf seinem Kollegen einen genervten Blick zu, ließ einen tiefen Seufzer hören und legte einen Stapel Bilder auf meinen Schoß. Meine Mutter lag gewaltsam getötet auf dem Wohnzimmerboden. Wäre es nicht ihr Krankenpflegeuniform gewesen, hätte ich nicht einmal erkennen können, dass es ein Mensch war, aufgrund des unnatürlichen Zustands der Anatomie, in dem sie zurückgelassen wurde. Bevor ich überhaupt in der Lage war, zu verstehen, was die Beamten andeuten wollten, schrie ich. Ich schrie so laut, dass ich fühlte, wie meine trockenen Stimmbänder aneinander rieben, und ließ einen Strom von Tränen los, die die Schluchzer von Verwirrung, Traurigkeit und Wut begleiteten. Aus meinen heftigen Schreien erkannte ich ein unheimlich vertrautes Geräusch. Ich blickte auf und sah den Beamten mit seinen Fingern auf seinem Notizblock trommeln, während ich beobachtete, wie sein Mund sich in dieses markante, abscheuliche und unvergessliche zahnlose Lächeln dehnte. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass ich ein bisschen eine Nachteule bin. Normalerweise gehe ich erst ins Bett, wenn die Sonne kurz davor ist aufzugehen, und das ist eine alte Gewohnheit von mir. Ich wurde zu Hause unterrichtet, und durch ein wahres Wunder hatte meine Mutter nie etwas dagegen, dass ich zu so ungewöhnlichen Zeiten ins Bett ging. Sie selbst litt an Agoraphobie, und ich vermute, sie hatte auch eine gewisse Form von Schizophrenie und arbeitete hauptsächlich von zu Hause als Buchhalterin. Sie war großzügig genug, ihren Zeitplan nach meinem zu richten. Trotz all ihrer Probleme sorgte sie nach besten Kräften für mich. Ich denke, das ist einfach, was Mütter tun. Jedenfalls ist sie vor 2,5 Jahren verstorben. Und da ich der Einzige bin, der noch übrig ist, mein Vater verschwand, als ich 10 war. Und ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Und meine Großeltern tot sind, habe ich das Grundstück, in dem wir lebten, bekommen. Das Haus war riesig und viel zu alt und abgelegen, um weiterhin alleine darin zu wohnen. Selbst wenn ich jemanden bei mir gehabt hätte, wäre es zu schmerzhaft gewesen zu bleiben. Zu viele Erinnerungen an meine Mutter. Ich dachte, es wäre besser, es an eine neue, wachsende Familie zu verkaufen und irgendwo hinzuziehen, wo es größer und belebter ist. Also habe ich das getan. Ich bekam eine gute Summe für das Grundstück und kaufte eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Toronto. Ich habe Freunde in der Stadt, die ich vor ein paar Jahren online kennengelernt habe. Also fühle ich mich hier nicht allzu einsam. Aber genug von meiner traurigen Hintergrundgeschichte. Vor 3 Nächten, gegen 2 Uhr morgens, saß ich auf dem Sofa, aß übrig gebliebene Pizza vom Vortag und schaute mir die 7. Folge von The Office an, als es an der Tür klopfte. Ich muss sagen, dass vor meinem Einzug eine einsame Frau aus dem Gebäude an natürlichen Ursachen gestorben war. Und da sie keine Verwandten hatte, dauerte es etwa einen Monat, bis sie herausfanden, dass sie tot war. Angeblich war der Saft ihres verwesenden Körpers durch den Boden in die Decke ihrer Nachbarn im Erdgeschoss gesickert und hatte ekelhaft faulige kleine Tropfen in ihrem Wohnzimmer hinterlassen. So fanden sie es heraus. Der Geruch ist immer ein todsicherer Hinweis. Kein Wortspiel natürlich. Seitdem haben alle, die hier wohnen, gemeinsam eine Initiative gestartet, um uns Einzelgänger in gesellschaftlichere Aktivitäten einzubeziehen. Und das schließt auch ein, hin und wieder nach uns zu sehen, um sicherzustellen, dass wir noch atmen. Aber natürlich immer mit sicherem Abstand. Das führte zu einigen erzwungenen und unangenehmen Gesprächen mit Leuten aus dem Gebäude, die immer nach längeren und peinlichen Pausen endeten. Ich finde die meisten Nachbarn etwas seltsam. Die Art, wie sie tun, als wäre das Reden mit dir ihr Teilzeitjob. Selbst wenn du auch nicht mit ihnen sprechen willst. Sie sagen, hallo, wie läuft's heute? Tun so, als würden sie auf deine Antwort hören und dann melden sie sich für den Tag ab. Morgen wird es jemand anderes Schicht sein. Jemand anderes Problem. Seltsam, um es milde auszudrücken. Als ich also das Klopfen hörte, fand ich das Timing wirklich seltsam. Aber es kam mir nicht wirklich merkwürdig vor, sondern eher wie ein übermäßig besorgter Nachbar mit einem schrecklichen Fall von schuldgetriebenem Schlafmangel. Während ich im Dunkeln nach meiner Maske suchte, fragte ich, wer da sei, aber es kam keine Antwort. Als ich mich der Tür näherte, um sie zu öffnen, meine Hand nur noch ein paar Zentimeter vom Griff entfernt, klopfte es erneut. Dieses Mal stärker. Ich blieb stehen, meine Hand erstarrt in der Bewegung. Ich fragte noch einmal, aber diesmal mit einer Zittrigkeit in meiner Stimme, die ich nicht kannte. Im Gegenzug bekam ich Stille. Schließlich schaute ich durch das Guckloch, nur um den Gang völlig leer vorzufinden. Ich atmete tief ein und redete mir ein, dass es wahrscheinlich eines der Kinder vom Ende des Flurs war, das mir einen Streich spielte. Sie sahen immer so aus, als ob sie der schelmische Typ waren. Und selbst die Quarantäne hielt sie nicht davon ab, jeden zweiten Tag durch die Flure zu rennen. In dieser Nacht lag ich im Bett und starrte an die Decke, und eine Erleichterung überkam mich, als die Sonne aufging. Ich hatte das seltsame Ereignis fast schon vergessen, als es in der folgenden Nacht wieder passierte. Ich hatte den Großteil des Tages damit verbracht, meine von Isolation getriebene Einsamkeit in den Alkohol zu ertränken, als ich etwas Merkwürdiges in der Nähe der Küche roch. Ich konnte nicht genau ausmachen, woher es kam. Also durchsuchte ich meinen Kühlschrank und die Schränke, um herauszufinden, was schlecht geworden war, damit ich es wegwerfen konnte. Ich fand nichts. Vielleicht war eine Maus hereingekommen und irgendwo in der Küche gestorben. Ich wusste es nicht. Irgendetwas stank. Dessen war ich mir sicher. Als ich gerade dabei war, das ganze Essen wieder in den Kühlschrank zu räumen, hörte ich das Klopfen wieder. Es überraschte mich so sehr, dass ich das Glas mit den Essiggurken fallen ließ und es auf dem Boden zerschellte. Mein Herz schlug so schnell, dass ich beinahe das Blut durch meine Adern rasen spüren konnte. Es machte mich schwindelig und irgendwie verwirrt. Das Weiß meiner Wände mischte sich mit den blassen Flecken in meinem Blick. Vielleicht war das, wie es sich anfühlte, einen Herzinfarkt zu haben. Langsam und vorsichtig ging ich über die nun scharfe und nasse Oberfläche in Richtung der Haustür, als mir plötzlich klar wurde, endlich, dass der Grund für meine Panik nicht die Klopfgeräusche an sich waren, sondern woher sie kamen. Im Kampf gegen mein besseres Urteilsvermögen drehte ich mich um und meine Augen landeten auf der Tür des Gästezimmers. Im Apartment. Es kam aus dem Apartment. Ich dachte daran, einfach die Haustür zu öffnen und in den Flur zu rennen, aber bevor mein Verstand eine Entscheidung treffen konnte, begann der Griff sich zu drehen, drehte sich langsam, während das trockene Metall quietschte. Mein Körper bewegte sich aus eigenem Antrieb, brachte mich in Richtung meines Schlafzimmers und weiter in den Raum. Im Apartment. Es kam aus dem Apartment. Ich schloss mich im sicheren Raum meines Schlafzimmers ein und versuchte, den flüchtigen Moment aus meinem Kopf zu verbannen, als ich, einen Blick auf die Tür des anderen Schlafzimmers werfend, schwören konnte, eine graue, knochige Hand zu sehen, die gerade dabei war, die Schwelle zu überschreiten. Es ist sicher zu sagen, dass ich in dieser Nacht nicht geschlafen habe. Der Morgen kam wieder und mit ihm eine momentane Erleichterung, ein Hoffnungsschimmer, dass ich Trost im Licht finden würde, das meine kleine Wohnung flutete, aber es war nur von kurzer Dauer. Die Nacht würde irgendwann wieder kommen. Ich wandte mich an einen meiner Nachbarn, um zu fragen, ob sie in letzter Zeit irgendwelche Streiche oder Störungen bemerkt hätten. Ich wagte es nicht, das G-Wort laut auszusprechen, nicht einmal mir selbst gegenüber. Die Frau, die mir gegenüber im Flur wohnte, sagte durch den Spalt ihrer nur halb geöffneten Tür, dass sie nichts anderes bemerkt habe. Tut mir leid. Die Nachbarin von ihr war nicht einmal zu Hause, als ich anklopfte. Oder zumindest glaube ich das. Ich dachte, ich hätte gedämpfte Schritte gehört, direkt nachdem ich an die Tür geklopft hatte. Aber naja, es spielt keine Rolle. In einem letzten Versuch, das schwindende Licht nicht alleine zu erleben, rief ich zwei meiner Freunde an, um zu fragen, ob ich bei ihnen schlafen könnte oder ob einer von ihnen zu mir kommen könnte. Aber nichts kam dabei heraus. Sie hielten es für zu gefährlich, sich neuen Umgebungen auszusetzen, solange alles noch so unsicher und nicht einmal im Ansatz eingedämmt war. Kann mich nicht wirklich über sie ärgern. Alana bot an, mit mir die ganze Nacht über zu Videochatten, aber es fühlte sich dumm an, sich um etwas zu sorgen, das höchstwahrscheinlich nicht einmal real war, während es um uns herum eine echte Krise gab. Ich lehnte höflich ab und nachdem wir noch ein wenig geplaudert hatten, verabschiedete ich mich. Es versteht sich von selbst, dass ich allein war. Eine Stimme in meinem Kopf, die überraschend ähnlich klang wie die Harsche meines Vaters, sagte immer wieder, dass ich den Verstand verliere. Genau wie deine Mutter, sagte sie. Du wirst verrückt, genau wie deine Mutter, Kind. Du bist verrückt, immer und immer wieder. Und vielleicht war ich es. Vielleicht hing mein Verstand immer nur an einem dünnen Faden und die soziale Isolation hatte mich endlich an den Rand meiner Nerven gebracht. Es wäre weder unvorhersehbar noch ungewöhnlich. Jeder kämpft auch, Annie. Du bist nicht besonders, nur weil du leidest. Mein Vater in meinem Kopf sagte es wieder und ich musste zustimmen. Die Fakten waren in zunehmender Reihenfolge ihrer Absurdität. Ich roch Dinge, ich hörte Dinge und ich sah, hatte gesehen auch etwas. All das konnte durch gewöhnliche Gründe erklärt werden, wie schmutzige Rohre oder ein schlechter Geruch aus einer anderen Wohnung, die Kinder, die Streiche spielten und vielleicht sogar eine heimliche Infestation von Schwarzschimmel, die sich unter der neuen Tapete ausbreitete und mich Dinge sehen ließ, die nicht existieren. Oder vielleicht verlierst du einfach den Verstand. Vielleicht. Jedenfalls konnten die Dinge erklärt werden. Ich wiederholte diese Worte wie ein Mantra und bereitete mich auf die kommende Nacht vor. Und tatsächlich kam die dritte Nacht und mit ihr die Gewissheit, dass meine Argumente immer weniger Bedeutung hatten, je weiter die Uhr tickte. Ich beobachtete den Zeiger, der sich drehte, als ob mein Leben davon abhinge. 10, 11 und dann Mitternacht. Ich schwitzte, zitterte und war so verdammt hungrig, aber ich wagte es nicht, mich aus meinem Platz im schwachen Schutz meines Schlafzimmers zu bewegen. Die Zeit schien endlos zu vergehen, je länger ich auf die Uhr starrte, aber ich konnte meine Augen nicht davon abwenden. Ein beobachteter Topf kocht nie, Kind. Er wird vielleicht etwas warm, aber nie heiß genug, um nützlich zu sein. 1 Uhr morgens, dann 2. Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber im Hinterkopf dachte ich nur an dieses Ding, das an meiner Tür klopfte. Wieder. Ich wusste, dass es kommen würde, als ich einen Hauch des Geruchs wahrnahm. Gott, was für ein furchtbarer Geruch. Wie ein fettes Stück verwesendes, zersetzendes Fleisch, das sich gerade auf der anderen Seite der Tür materialisiert hatte. Obwohl ich meinen Mund und meine Nase bedeckte, in der Hoffnung, es nicht mehr zu fühlen, wurde der Geruch stärker. Er brannte durch meine Nasenlöcher, als wäre ich kopfüber in ein Schwimmbecken getaucht, und instinktiv würgte ich. Ich hatte kaum Zeit, mich wieder zu fassen, als ich es wieder hörte. Ein Klopfen und dann gleich danach das zweite. Diesmal leise, fast faul. Wie wenn ich in einem guten Buch vertieft war und meine Mutter meine Aufmerksamkeit wollte, aber meinen Gedankenfluss nicht stören wollte. Klopf, klopf, wer ist da? Ein so gewöhnliches Geräusch, ich muss es schon hunderte Male gehört haben, war plötzlich zu meinem schlimmsten Albtraum geworden. Kurz darauf begann der Türgriff sich zu drehen, genau wie in der vergangenen Nacht, langsam, ohne Eile. Ich schloss die Augen und atmete tief und beruhigend ein. Die Tür war abgeschlossen. Ich hatte darauf geachtet, die Tür abzuschließen. Die Tür war abgeschlossen. Sie war... Der Griff drehte sich mit Kraft, schnell, immer wieder. Was auch immer draußen war, wollte hinein. Ich konnte meine Angst nicht länger zurückhalten. Mein Blick war durch Tränen verschwommen. Die Tür war abgeschlossen. Ich hatte darauf geachtet, die Tür abzuschließen. Plötzlich machte der Griff ein knackendes Geräusch und drehte sich vollständig herum. Kein Glück, Kleines. Das sanfte Knarren des Holzes sagte mir, dass die Tür offen gewesen war. Wie eine Motte, die auf ihren unvermeidlichen Tod in den Flammen zufliegt, fokussierte sich mein Blick auf die offene Tür. 2 unglaublich dünne Arme tauchten aus der Dunkelheit auf. Die langen Nägel gruben sich tief ins Holz, machten Platz für einen ebenso zerbrechlichen Körper, der sich über den Boden zog. Die Augen ihrer Augen waren nichts weiter als 2 leere, milchig-weiße Kugeln. Leblos, leer. Und doch fühlte es sich an, als würde sie mich direkt ansehen. Mit einem Anflug von Mangel an Hoffnung kroch ich zurück zur Badezimmertür, meinem letzten Zufluchtsort. In meinem Zustand der Verwirrung griff sie nach einem meiner Knöchel und ich sah, wie die Haut um ihre verwesende Hand mit schwarzen Adern zu sprießen begann. Ich trat und schrie und schaffte es irgendwie, mich einzuschließen. Ohne einen anderen Ausweg rollte ich mich zu einer kleinen Kugel am hinteren Ende des Badezimmers zusammen, versuchte mich unsichtbar zu machen. Ich würde es nicht, sie auch nicht. Die schwarzen Adern breiteten sich von meinem Knöchel über meine Wade und dann über mein Knie aus. Es würde nicht lange dauern, bis sie mein ganzes Bein bedeckten. Verzweifelt und verängstigt dachte ich an meine Mutter und hoffte, dass die Erinnerung an sie mein Herz irgendwie beruhigen würde. Es tat es nicht. Mein Geist war ein Durcheinander aus zusammenhanglosen Momenten und trüben Gedanken. Mein Herzschlag pochte in meinen Ohren, so verdammt laut. Draußen hörte ich ihre langen Nägel über die Tür schleifen. Sie spielte mit dem Holz unter ihren Fingerspitzen, wie ein Kind, das ein neues Spielzeug zu schätzen weiß, das sie gleich zerbrechen wird. Ich schloss die Augen und rüstete mich für das Unvermeidliche. Früher oder später würde sie auch an diese Tür klopfen. Ich sehnte mich nach den Nächten, in denen meine Mutter ein Abendkleid anzog, jeden Satz ihrer Rede mit dem Klick und Klack ihrer High Heels untermalte, während sie zum Tür ging und einen tiefroten Abdruck ihrer Lippen auf meiner Stirn hinterließ, bevor sie sich von ihrem Verehrer des Abends fortführen ließ. Diese Nächte waren selten, wenn deine alleinerziehende Mutter 12 Stunden Schichten in der örtlichen Pflegeeinrichtung arbeitet und nach Hause kommt, um den Abend mit Trinken, lautem Fernsehen und hitzigen Streitereien mit ihren Kindern zu verbringen. Diese Nacht war besser als alle anderen, weil das Universum die Pläne aller im Haushalt so ausgerichtet hatte, dass sie zusammenfielen. Und ich mindestens 5 Stunden ganz allein für mich hatte. Etwas, das ich selten bekam. Ich war in meinem Schlafzimmer. Mein geheimer Snackvorrat war über mein Bett verstreut. Und der einzige Laptop, den wir im Haus hatten, war ganz für mich allein. Ich wusste nicht, was ich zuerst tun wollte. Einen Film schauen? Karaoke-Songs auf YouTube singen? Eine Ein-Frau-Disco veranstalten? Ich entschied mich, einen Horrorfilm zu schauen und schaltete alle Lichter aus, um die Stimmung zu setzen. Ich war kaum über die 30-Minuten-Marke hinaus, als ich das entfernte Kichern hörte. Für ein paar Sekunden redete ich mir ein, es sei nur ein Hintergrundgeräusch im Film, den ich schaute. Aber meine Beruhigung wankte, als ich den Film pausierte und es immer noch hörte. Ich war wie erstarrt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wartete einfach, dass etwas passierte, aber es passierte nichts. Langsam änderte ich meine Position. Das Bettgestell knarrte unter meinem Gewicht. Ich stellte beide Füße auf den Boden und pausierte für ein paar Minuten. Es war höchstwahrscheinlich eines meiner Geschwister, das früh nach Hause gekommen war und mir einen Streich spielte. Es könnte sogar eines der Kinder aus der Nachbarschaft gewesen sein. Wer auch immer es war, ich war ein 16-jähriges Mädchen und nahm keine Risiken auf mich. Schließlich hatte ich die Idee, den Raum nach etwas abzusuchen, mit dem ich mich verteidigen konnte. Ich teilte mir das Zimmer mit 6- und 8-jährigen Mädchen. Der ganze Raum war kindersicher. Und meine beste Chance war ein schwerer Sportpokal. Aber ich dachte, es war besser als nichts. Das Kichern wurde lauter und näher. Es verwandelte sich in Gelächter. Ich wusste nicht, ob ich hier warten wollte, bis ich gefunden wurde, oder selbst die Suche beginnen sollte. Ich warf noch einen langen, harten Blick auf den Pokal in meinen Händen und entschied mich zu warten. Mit jeder vergehenden Minute wurde das Lachen lauter und begeisterter. Es klang wie ein Kind, das wusste, dass seine Eltern auf dem Weg zu seinem Versteck bei einem Versteckspiel waren, das mit der Stimme eines Erwachsenen lachte. Dann hörte ich das Geräusch von Stühlen, die über den Holzboden geschoben wurden. Es klang nicht so, als würde es mit viel Absicht geschehen, sondern einfach, um sie aus dem Weg zu räumen. Ein rutschiges, sabberndes, nasses Geräusch folgte. Es klang vertraut, war aber eines, das ich nicht besonders gehört hatte. Wer auch immer in meiner Küche war, schlug, riss und zerdrückte, was auch immer er in den Händen hatte. Ich hörte Quietschen und Quetschen, und ich konnte nur annehmen, dass es sich um einen kranken Psychopathen handelte, der eine Vorliebe dafür hatte, in Häuser einzubrechen und große Tiere zu zerfleischen. Was auch immer es war, er lachte dabei. Ich hatte solche Angst. Da war ein Fremder in meiner Küche, der manisch lachte, während er sich scheinbar einen Snack auf der Theke zubereitete. Es war ein Eindringling im unteren Teil meines Hauses, dem Ort, an dem ich mein Handy gelassen hatte. Ich drehte mich um und sah auf meinen Laptop, fragte mich, ob die Polizei auf E-Mails reagieren würde. Ich entschied mich trotzdem, es zu versuchen, und schlich zurück zu meinem Bett. Meine zitternden Finger kämpften damit, langsam und leise zu tippen, aber schließlich gelang es mir, eine E-Mail zu senden und in den sozialen Medien um Hilfe zu bitten. 7 quälend lange Minuten vergingen, bis ich hörte, wie jemand in die Auffahrt fuhr. Es klang nicht nach der Polizei. Ich hörte das Geräusch schwerer Schritte, die zur Haustür rannten, hastig einen Schlüssel ins Schloss stießen und die Tür aufschwangen. Das Lachen hörte für einen kurzen Moment auf, bevor es in ein dröhnendes Gelächter überging. Ein Schrei und ein ohrenbetäubender Schrei durchbrachen die Stille der Nachbarschaft. Und wer auch immer es war, drehte sich um und rannte in Richtung Straße, während er seine Schreie mitnahm. Das manische Lachen folgte ihm, und ich wagte es endlich, zum Fenster des Schlafzimmers zu rennen. Ich sah meine Schwester die Straße hinunterlaufen und schreien, dabei versuchte, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen, und nach dem Anschein nach hatte sie Erfolg. In die entgegengesetzte Richtung lief ein nackter Mann, bedeckt mit einer riesigen Menge Blut, das ich nur zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Er lachte immer noch, während er aus dem Blickfeld verschwand. Ich sah aus dem Fenster, wie sich eine Gruppe direkt vor meinem Haus versammelte. Meine Schwester hatte nicht aufgehört zu schreien. Ich stellte fest, dass sie nicht nur versuchte, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern tatsächlich hysterisch war. Und ich wollte nicht nach unten gehen, um dem zu begegnen, was meine Schwester in einen solchen Zustand versetzt hatte. Die Menge wurde größer, als die roten und blauen Lichter ankamen und Schritte ins Haus stürmten. Ich hörte Flüche und Würgen unten, bevor jemand schließlich rief. Alles, was ich anfangs hervorbrachte, war ein Quietschen. Eine weibliche Beamtin erschien in meiner Tür und fragte mich, ob ich in Ordnung sei. Sie sagte mir, ich solle ihr mit geschlossenen Augen folgen. Tolle Ratschläge für ein rebellisches Teenager-Mädchen. Ich bemerkte, dass ihr Griff fester wurde, als wir die Treppe hinuntergingen, und ich konnte es mir nicht verkneifen, einen Blick zu riskieren. Durch zusammengekniffene Augen sah ich die zerlegten Körperteile meiner Mutter ordentlich nebeneinander auf dem Küchenzähler liegen, ihre enthauptete Kopf daneben. Ich fiel in Ohnmacht. 47 Minuten. So lange hatte ich damit verbracht, meiner Mutter zuzuhören, wie sie zerfetzt, auseinandergerissen, verstümmelt und gegessen wurde. Derjenige, der dafür verantwortlich war, rannte direkt in seine Pflegeeinrichtung, direkt in sein Schlafzimmer und direkt ins Bett. Er lachte, als sie ihn ans Bett fesselten. Er lachte, als er in Handschellen abgeführt wurde. Er lachte, als er in einer Zelle eingesperrt wurde. Er lachte, als er mir im Gerichtssaal in die Augen sah, als sein Urteil verkündet wurde. Es wird mich nicht überraschen, wenn er immer noch lachte, als sie ihn in den Stuhl schnallten. Er wird nie wieder lachen. Und auch meine Mutter wird nie wieder lachen.